Herzlich willkommen zu Die Woche Spezial, einer Sonderausgabe des Pfefferminzia-Podcasts für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
In unregelmäßigen Abständen widmet sich die Redaktion in diesen Podcasts einem bestimmten Thema.
Dieses Mal die Wohngebäudeversicherung. Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Die Woche. Heute geht es darum, Haus und Hof richtig zu versichern. Sprich, es geht um die Wohngebäudeversicherung mit speziellem Augenmerk auf den Elementarschadenschutz. Steht eigentlich zurzeit wirklich jedes dritte Haus unter Wasser? Ist der Schutz auch im Klimawandel noch bezahlbar? Und was bringt die Pflicht zur Elementarversicherung? Dazu haben Pfeffi-Geschäftsführer Matthias Hess und ich uns mit 4 Profis aus der Branche zusammengesetzt. 2 von ihnen kommen direkt von Versicherern und die anderen beiden kennen sich im Vertrieb bestens aus. Lauschen wir mal hinein, wer sie sind und was sie uns zu sagen haben. Herzlich willkommen hier zu unserer Talkrunde, zu unserem Sonderpodcast zum Thema Gebäudeversicherungen. Das können Sie jetzt alles nicht sehen, aber wir sitzen hier gerade sehr gemütlich bei German Wahnsinn in einem wohnzimmerartigen Raum. Hier ist natürlich Andreas Harms von Pfefferminzia und ich begrüße zu meiner Linken Frederik Waller und er ist ehemaliger Geschäftsführer von Besser Grün, sehr vielseitig unterwegs und heute Geschäftsführer von Mercura,
richtig? Ja, also Mercura
ist
ein Unternehmen, das noch in Gründung ist, aber auf jeden Fall bin ich einer von denen, die Mercura, also eine Zukunftsplattform oder die Zukunftsplattform und Forum für Versicherungsvermittelnde in Deutschland. Ja. Und genau, deswegen bin ich heute hier.
Das hätte ich auch so nicht hingekriegt, muss ich sagen.
Ich auch
nicht. Gut, dass du mir geholfen hast. Sehr gut. Ja. Dann haben wir einen Platz weiter, haben wir Wolfgang Rieke. Er ist Personal- und Vertriebsvorstand beim Versicherer SHB. Hallo Wolfgang, schön, dass du da bist.
Hallo Andreas, schön, dass ich hier sein darf.
Dann gehen wir einen weiter, da ist mein Boss und Geschäftsführer von, von Pfefferminzia, Matthias Hess. Hallo Matthias.
Hallo Scholle und es freut mich mal wieder in dieser Runde dabei sein zu dürfen.
Ja, und du übernimmst jetzt auch das Wort.
Ich übernehme jetzt das Wort. Ja. Na, dann mache ich weiter, weil zu meiner Linken sitzt Jan Ross, er ist Geschäftsführer der Perspektiven Management GmbH, ein Kenner der Versicherungsbranche, war sowohl auf der Versicherer Seite als auch im Vertrieb, halt eben beim Maklervertrieb unterwegs, also kennt die Branche und eben auch die Probleme der Branche da halt sehr genau. Herzlich willkommen, Jan.
Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Ein weiter sitzt Arne Brücker, er ist Produkt- und Partnermanager bei Agencio hier aus dem norddeutschen Raum. Westerstede, genau.
Westerstede. Schönen Westerstede.
Perfekt. Herzlich willkommen, Arne.
Danke für die Einladung.
So, dann lass uns doch erstmal schauen, wo das Haus überhaupt steht. Lagebestimmung. Wir erleben häufiger Unwetterkatastrophen. Starkregen gehört gefühlt zu jedem Sommer inzwischen dazu. Wie hat sich denn da Häufigkeit und Intensität aus eurer Sicht in den letzten Jahren entwickelt und wie wirkt sich das auf die Wohngebäudeversicherung erstmal aus? Erstmal so ein bisschen grundsätzlich was.
Also die Intensität kann man eigentlich schon sagen, ist in den letzten 10 Jahren, vielleicht 15 Jahren deutlich gestiegen. Das heißt, man kann davon ausgehen, wenn man jetzt 2000 als Basis nimmt, hatte man 1 oder 2 Starkregenereignisse im Jahr. Und jetzt kannst du von 20 bis 30 Starkregenereignissen ausgehen, die dann auch gepaart sind mit Hagel, die dann dazu führen, dass eben halt eine Belastung der versicherten Gemeinschaft stattfinden wird. Und ich persönlich gehe davon aus, dass wir diese Intensität noch deutlich nach oben schrauben werden. Also dass es Richtung 40 Starkregenereignisse geht. Es kommt auch immer ein bisschen auf die Region an, aber das hängt ja auch wieder alles mit dem Klimawandel zusammen, dass eben halt der Klimawandel auch sein Päckchen dazu beiträgt, dass es eben halt deutlich häufiger Starkregenereignisse gibt oder eben halt diese Unwetterszenarien gibt.
Was macht das dann mit den Häusern und den Versicherungsschäden?
Ja, die werden klassisch zunehmen. Ne? Ich sag mal, man muss gucken, aus welchem Baujahr ist das Haus, was für eine Lage oder im Fachstadt, in welcher Zürszone liegt das Ganze, ne, an Bächen und Flüssen gebaut und fühlt man sich noch in Sicherheit, weil der Abstand, ne, der gemessene Abstand weit genug ist, aber da sollte man sich nicht in Sicherheit wiegen. ich glaube, diese NatCat-Risiken, also Naturschadensereignisse und Katastrophen, das wird zunehmen und ich sag mal, da ist jeder Hauseigentümer ein Stück weit gefordert und für uns als Versicherer bedeutet es ganz klar, dass wir die Prämien anders kalkulieren müssen. Da ist sicherlich der GDV als Orientierungsgeber da, aber da muss auch jedes Haus für sich kalkulieren und angemessen an den Schadenquoten der Vorjahre reicht die Empfehlung des GDVs aus, eine vernünftige, solide Prämienkalkulation zu haben und ich sag mal so, keine Angst vor Einschluss von Elementarschäden für die Leute, die es noch nicht gemacht haben.
Das ist aber ein Thema vorne weggenommen schon. Genau, kommen wir gleich.
Ich glaube, was auch wichtig ist, ist der Zustand der Immobilie, weil das ist tatsächlich das Thema, wo man auch viel machen kann. Wenn ich ein Haus habe, was gut in Schuss ist, brauche ich weniger oder muss ich weniger Angst vor Starkregen haben, als wenn ich ein sanierungsfähiges Objekt habe. Und da muss man wirklich differenzieren, dass da eben halt dann auch eine Schadenhäufigkeit zunimmt bei Objekten, die in einem schlechten Zustand sind, weil am Ende des Tages auch die Kellerräume dann natürlich immer betroffen sind, wenn ich Starkregen mit habe und eventuell das Dach seine Schuld damit trägt, dass dann eben halt das nach und nach ins Gebäude eindringt. Und da muss man auch immer sehr drauf aufpassen, in welchem Zustand das Objekt ist.
Jan, kann man denn dann von einem Makler, Versicherungsmakler erwarten, dass er sozusagen seinen Kunden so berät, dass er auch sein Haus wetterfest macht? Eigentlich ja nicht, oder?
Naja, zumindest wäre es zu erwarten, ihn mal Punkt 1 aufmerksam zu machen über die Entwicklung in der Statistik und die ist ja eben nachvollziehbar. All das, was gesagt wurde, ist ja absolut richtig. Wir haben zwei Durchschnittsjahrgänge, da haben wir irgendwie zwischen 100 und 200 Millionen Euro Schäden, in Ausnahmejahren 500, 600 Millionen und im ganz schlimmen Fall wie beim Ahrtal sind es eben über 4,3 Milliarden. Und das ist erstmal die Statistik, die ich auch als Versicherungsmakler meinen Kunden aufzeigen sollte. Dann die dazukommenden Schäden durch die Starkregenereignisse, die eben auch, stimme ich komplett zu, auch in den letzten Jahren enorm zugenommen haben und weiter zunehmen werden. Und das gehört erstmal zu seiner Aufklärungspflicht und auch ihm aufzuzeigen, dem Hausbesitzer, dass er sich gegen diese Elementarschäden versichern kann. Aber genau wie gerade eben auch gesagt, dass eben auch Prävention einiges dazu beitragen kann. Im Besonderen fällt mir ohnehin grundsätzlich auf, dass das Thema Prävention nach wie vor in den gesamten Diskussionen immer deutlich zu gering auch mit aufgeführt wird, weil es eben ein ganz maßgeblicher Baustein ist in dem gesamten Spektrum, sich vor diesen Kostenschäden letztlich dann auch zu schützen.
Was sind denn so eine klassischen Präventionsmaßnahmen? Wolfgang hat gerade heftig genickt. Was sind denn solche Präventionsmaßnahmen, die man durchführen kann? Ich meine, ich kann ja mein Haus schlecht auf Stelzen setzen, nachträglich.
Nee, was man aber machen kann, wir sprechen jetzt über Starkregen, was ergänzend dabei ist, Leitungswasserschäden haben in den letzten Jahren auch extrem zugenommen. Und es gibt durchaus in Deutschland ein paar Firmen, die sich im Bereich Leckageordnung ganz gut engagieren und im Kellerbereich bei alten Häusern, die jetzt nicht nur bei LW-Schäden, sondern auch wenn Feuchtigkeit in den Kellern drin ist, ein Signal geben mit unterschiedlichen Ausprägungen. Da gibt es verschiedene Anbieter im deutschen Markt.
Sensoren, die dann auf dem Boden liegen und sowas.
Ne? Ja, genau. Oder mit künstlicher Intelligenz werden die Wasserleitungen bearbeitet und dann werden die Eigenschaften des Hausbesitzers abgeklopft, wann denn Wasser läuft und wann nicht idealerweise. Und Unregelmäßigkeiten werden dann per WhatsApp oder auf Smartphone gesendet, sodass der Eigentümer, wenn er jetzt nicht direkt vor Ort ist, dann ein Signal bekommt. Und dieses präventive Verhalten, das kann auch ganz profan durch einen Selbstbehalt sein, wenn ich es nicht mache, um es reinzunehmen, aber einfach umsichtig zu sein. Das ist sozusagen, wir hatten vorhin das Thema Hebeanlage, Rückstauventil, ne? Oder Klappe, einfach gucken, wie lange habe ich die Anlage und es wird jetzt mal Zeit, wie beim Auto auch einen TÜV zu erneuern, das gleiche Bild vielleicht auch dann am Ende des Tages beim Haus mal mit reinzunehmen und die Abstände einfach kürzer schalten zu lassen.
Mhm. Okay. Frederik, wie ist deine Erfahrung dazu in Sachen Prävention? Gibt es da noch andere Ansätze?
Also ich finde das Thema erstmal deswegen wichtig, weil der Versicherungsmakler für mich also zwei quasi Dinge elementar berücksichtigen muss. Das eine ist, dafür zu sorgen, dass das Budget, welches ein Haushalt für Risikovorsorge zur Verfügung hat, im Grunde eben auch tatsächlich dorthin geht, wo der Schmerz oder wo das Risiko am größten ist. So, und wenn wir jetzt über Elementarschaden sprechen, dann sind das Risiken, die existenzbedrohend sind. Und dagegen kann eventuell, was weiß ich, die dritte Brillenversicherung oder andere Dinge sind dann eigentlich eher sinnbefreit. Also das ist schon ganz, ganz wichtig, so darauf hinzuweisen, dass es hier ein wichtiger Schutz ist. Das ist eine elementare Aufgabe eines Versicherungsmaklers. Und das Zweite, was wir auch jetzt bei Besser Grün und auch zukünftig bei Mercura, denke ich, auch immer wieder versuchen werden, darauf hinzuweisen oder auch eventuell über eine Akademie, wie es bei Besser Grün der Fall war, eben auch Ausbildung anzubieten, ist tatsächlich eben auch die Rolle Prävention. Also im gewerblichen Bereich gibt es viele Versicherungsmakler, die sich zum Risikoberater, also Risikomanager haben ausbilden lassen. Und im Grunde haben natürlich eben auch Kunden im privaten Bereich einfach einen Anspruch darauf, über mögliche Präventionsmaßnahmen eben hingewiesen zu werden, aufgeklärt zu werden. Und das Thema eben, also Rückstau, was man dagegen tun kann, ist ein Beispiel. Da können wir sicherlich aber auch in Zukunft eben noch kreativer werden. Die Branche an sich ist natürlich eben auch gut beraten, einfach nochmal deutlich zu machen, dass wir nicht überall bauen sollten, wo wir eben bauen. Auch das ist natürlich schon Prävention. Es gibt ja mittlerweile, mittlerweile vom GdV glücklicherweise eben jetzt ja auch die Möglichkeit, das eigene Risiko anzeigen zu lassen über eine App und die Adresse und dann ist es natürlich im Zweifel zu spät. Aber insofern auch hier haben wir als Branche, glaube ich, ein Thema.
Aber da ist nicht nur die Branche gefordert, sondern auch die Politik, weil wir erleben ja oftmals, dass Bauland einfach ausgewiesen wird, weil die Stadt denkt, oh, da kann ich nochmal ein paar Neubaugebiete hinflanschen. Egal wie der Grundwasserspiegel ist, interessiert mich nicht, weil ich als Gemeinde Geld brauche und da natürlich dann sofort sagen kann, ich habe willige Käufer und das interessiert mich dann erstmal nicht, weil die Gemeinden ja auch chronisch unterfinanziert sind.
Und weil es Wohnungsmangel gibt.
Und den Wohnungsmangel darf man auch nicht vergessen. Und dann bin ich wieder in dieser Zwickmühle gefangen. Ich als Versicherungsmakler oder auch als Versicherer kann mich da nur schwer positionieren und sagen, da würde ich nicht bauen. Weil dann hat man die Thematik mit dem Kunden auf einmal aufgemacht, die man gar nicht möchte. Aber auf der anderen Seite wäre es natürlich richtig aufzuzeigen, pass auf, es ist ein Wasserschutzgebiet, da läuft ein Fluss längs, da läuft eine Au längs und eine Au kann relativ schnell innerhalb kürzester Zeit über die Ufer treten und dann hast du ein Problem, weil wenn du dich nicht dagegen absicherst oder Präventionen ergreifst, dann wird das Wasser in dein Haus kommen. So, und das nächste Problem ist ja auch, dass ganz, ganz viele Gemeinden eben halt Neubaugebiete an alte Substanzgebiete anschließen, wo die Kanalisation das letzte Mal in den 60ern gemacht wurde und auf die Kanalisation der 60er ausgelegt ist. Dann habe ich das zweite Problem, wenn da auf einmal so eine kleine Trabantenstadt mit 3000 Wohneinheiten entsteht, mit mindestens 3 Leuten, habe ich 9000 Leute zusätzlich, meist Familien. Familien sind unabhängig vom Wetter, dass sie waschen, kochen und Kinder baden müssen. Und wenn dann der Starkregen kommt und 9000 Personen auf einmal das Wasser anmachen, dann habe ich das Problem, dass es eben halt entweder bei den alten Substanzbauten oder bei den Neubauten wieder zurückkommt, was ich eben gerade ins Abwassersystem schicken wollte.
Ja, ein extrem wichtiges Thema. Ich sag mal, bei den Kommunen, ich komme aus dem Sauerland, da ist es so, dass man früher unsere Generation vor uns sogenannte Überlaufflächen geschaffen hat bei Bächen und Flüssen. Und wenn die Kommunen jetzt natürlich darum kämpfen, junge Menschen anzugliedern, werden diese sogenannten Überlaufflächen gern genommen und zu Bauland ausgeschrieben. So, von daher ist das Thema, da kommen wir ja nachher nochmal zu, Pflichtversicherung, ja, nein, sehe ich durchaus als politisches Thema an und das bis in die Kreis- und kommunale Ebene runter, wo man auch die Verantwortlichkeiten dann sehen muss und nicht uns als Versicherer ausschließlich. Das als Ergänzung dazu.
Aber findet bei der Nutzung dieser Flächen, die du gerade angesprochen hast, irgendwie nicht langsam ein Umdenken auch bei den Kommunen statt?
Also ich erlebe es aktuell noch nicht, sage ich mal, in den ländlichen Bereichen. Und da muss man sich die Frage stellen, ob diese Flächen, wenn ich die jetzt ausschreibe, ausreichen, dass eine Infrastruktur bei Orten mit 10.000 Einwohnern oder mehr, ob das ausreicht von der Angliederung oder ob man davon Abstand erhält. Aber meine Botschaft ist eigentlich das, was früher angedacht war. Das war durchaus sinnvoll, das zu machen und das in der heutigen Zeit auch zu achten. Das ist für mich auch eine Prävention der Politik, zu sagen, diese Flächen halten wir und müssen uns dann Gedanken machen, dass wir vielleicht andere Möglichkeiten oder andere Flächen ausschreiben. Und es muss ein Umdenken stattfinden. Ich sag mal, ich komme aus Balve, da ist genau dieses passiert. Und die Neubauten, die dort angesiedelt wurden, die sind vor 2 Jahren von dem Bernschadensereignis, ein kleiner, smarter Bach, der dann zum reißen Fluss wurde, die hatten den ganzen Keller dicht und da sind Bauschäden entstanden vom Allerfeinsten. Und da ist eigentlich eine erhöhte Sensibilität gefordert. Und ich hoffe auch ein Umdenken dauerhaft in die Kommunalpolitik rein.
Man sieht es ja teilweise auch in den A-Gebieten, dass die Bauflächen genau dort wieder ausgezeichnet wurden, die letztlich überschwemmt waren. Aber auch nicht zuletzt, so ein bisschen Kritik vielleicht auch an unseren Versicherungsbedingungen, nicht zuletzt dadurch, dass ja oftmals auch bedingt wird, du musst dann gleich Ort und Fläche wieder neu errichten, um deine Versicherungsleistung auch in Anspruch nehmen zu können.
Das war im Ahrtal das Problem. Könnte man das jetzt theoretisch einfach ändern? Oder ist das irgendwie verankert schwierig?
Man kann das ändern. Wir hatten die Situation im Ahrtal auch, ja, wo es darum ging, dass wir einen Gewerbetreibenden geholfen haben, weil die Infrastruktur noch nicht fertig war. Er hatte seinen Schaden behoben, aber das ganze Umfeld war noch nicht entsprechend und hatte in einem anderen Ort im Rheinland eine weitere Dependance und haben gesagt, okay, da hat er die Option gehabt, das zu erweitern. Und dann geht man mit dem Kunden in Dialog und mit dem Makler und sagt, welche Lösungen geben sich da? Und mit entsprechenden Abschlägen haben wir eine Lösung gefunden, dass die Investition eben nicht an dem Schadenshergangspunkt ausgeglichen werden konnte, sondern konnte dann einen Teil des Investitionskapitals an dem anderen Standort nehmen.
Also es geht.
Wo will, ist es auch im Weg und man kann da auch mal eine Kurve ums Bedingungswerk setzen, wenn man das möchte und vertreten kann.
Aber warum mit Abschlägen? Das würde mich jetzt mal interessieren.
Ja.
Oder waren das außerhalb des Wiederaufbaus Abschläge?
Nee, wir haben die Abschläge, also wir hatten es grundsätzlich bei uns im Bedingungswerk, war es verankert. Wir haben die Abschläge genommen, weil es schon nicht unerheblich weit weg war von dem Standort und also ein Abschlag 20%, ne? Also jetzt nicht 50% oder sowas, sondern im überschaubaren Rahmen. Und das haben wir durchaus als angemessen gefunden, waren wir mit dem Kunden auch im Dialog. Ich sagte, da müssen wir was machen. Und der Vorschlag kam von ihm dann auch, ne, mit den 20 Punkten.
Aber normalerweise ist es ja eine Chance. Also ich finde das ja eigentlich gut, wenn der Versicherungsnehmer sagt, ich gehe aus dem Risikogebiet raus, hin in eine Fläche, wo ich deutlich weniger Risiko habe. Dann müsste ich ja als Versicherer eigentlich sagen, hey super, das nehme ich dankend an und bin auch bereit, die volle Höhe zu zahlen. Aber ich glaube, die Herausforderung ist tatsächlich, dass viele von den bestehenden Bedingungen, wo es halt drin steht, ungern abweichen und diese Transparenz dann eben halt nicht bringen. Und das ist schade, weil genau das ist ja der Punkt, wenn ich dieses Erlebnis hatte, das erleben wir ja auch bei Hausratschäden, wenn ein Einbruch war, dass dann eben halt die Leute sagen, ich will hier eigentlich raus, weil ich das nicht nochmal erleben möchte. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Elementarschaden sich in den Regionen wie im Ahrtal nochmal verwirklichen wird, ist sehr bis extrem hoch, würde ich jetzt einfach mal, ohne in die Glaskugel zu gucken, behaupten.
Ja, umso wichtiger ist es, glaube ich, als Makler auch nicht nur darauf zu achten, dass genügend den Elementarschutz oder insgesamt einen ausreichenden Wohngebäudeschutz haben, sondern auch optimalerweise immer ein aktuelles Bedingungswerk. Und wir nicht irgendwo auf alten Bedingungswerken rumlaufen, wo teilweise eben die Bedingungen noch, naja, ein bisschen tradiert sind und wir nicht in diese Flexibilität kommen, wie wir sie hier vielleicht auch durch den Gutwill des Versicherers gesehen haben.
Das würden wir schon mal als Auftrag an die Makler mitnehmen, ne? Also gucken,
unbedingt.
Bedingungswerke aktualisieren.
Das ist ein ganz, ganz essentieller Punkt, aber mit Sicherheit auch in Kombination mit dem Versicherer. Der Makler ist der Sachverhalter des Kunden und hat letztlich auch zwingend darauf zu achten, dass dieses Bedingungswerk auf dem aktuellen Status ist und sich optimalerweise einem Bedingungswerk zu bedienen, was ein Stück weit auch selber dafür Sorge trägt, dass es immer auf dem aktuellen Stand bleibt.
Das ist ja auch etwas, was ich würde sagen, in den letzten 25 Jahren Makler und auch häufig ja mit Assekurateuren einfach ja geschafft haben. Also dass im Grunde ein bisschen Druck auch auf, also quasi in den Kessel kommt, also in den Wettbewerb, weil Makler halt gute Bedingungswerke eben erkennen und dann dafür sorgen, dass im Grunde die eben quasi der Standard werden, ne? So und dadurch einfach eine Bewegung eben auch reinbringen. Also gerade auch im Elementarbereich ist es einfach auch aus Nachhaltigkeitsgründen, also das Thema Nachhaltigkeit hat ja nach wie vor auch in der Versicherungsbereich Bedeutung, also schon allein aufgrund der Regulatorik. Und vieles, was dort gemacht wird, ist leider ja nur Fassade. Wir Versicherung per se ist ja eigentlich, wenn man so will, kommt ja aus dem Bereich, also nachhaltig dafür zu sorgen, dass Gesellschaft funktionieren kann und dass man im Grunde eben auch nach großen Schäden wieder nach vorne kommen kann. So und da ist es natürlich eben auch wichtig, gerade jetzt sich heute in diesen Zeiten den Klimawandel eben zu stellen und zu sagen, da wollen wir im Grunde auch guten Versicherungsschutz leisten. Und eben, was ist da möglich, also gerade jetzt auch im Bereich Starkregen, Starkregen Plus, eben den Unterschied zu finden, den Kunden auf diese Unterschiede hinzuweisen und dafür zu sorgen, dass eben der Versicherungsschutz in Deutschland für alle immer besser wird.
Eben klang es ja schon mal an, das Thema Elementarpflichtversicherung. Es wird ja immer stärker diskutiert, wobei ist es in letzter Zeit wieder ein bisschen ruhiger geworden, so zumindest meine Wahrnehmung. Wäre denn eine Elementarpflichtversicherung ein gangbarer Weg?
Also zu dem Thema hatte ich mich schon mal positioniert, habe ich eine klare Meinung. Ich sehe es nicht so. Ich sehe, ich bin selber Besitzer eines Hauses, sehe mich da als Endkonsument und als Hauseigentümer auch in der Pflicht. Und wir als Versicherer, sage ich mal, können Rahmenbedingungen schaffen. Aber eine Pflichtvorgabe in dem Segment, da sage ich mal, das ist auch meine persönliche Meinung, wer aufgrund der Ereignisse der letzten 2-3 Jahre nicht selber ausreichend sensibilisiert ist, dort Vorsorge zu treffen, die Möglichkeiten muss ich natürlich haben, auch bezahlbare Möglichkeiten. Das ist für mich ein Thema ganz kleiner Verantwortung des Eigentümers. Und das ist bezahlbar. Noch ist der Elementarschutz bezahlbar. Ein Aktuariat in Köln, MSK, hat mal einen Durchschnittswert, 190 Euro im Schnitt, eine Elementarschadensversicherung aktuell noch. Das wird sich ändern. Meine persönliche Meinung, das wird drastisch hochgehen, auch gerade aufgrund der aktuellen Ereignisse. Und wir hatten es vorhin als Thema schon mal Matthias mit angesprochen. Diese Pflichtversicherung geht ja auch rein. Das ist für mich ein politisches Thema. Runter bis in die Kreis- und Kommunalebenen, was wir vorhin als Thema schon mal hatten. Und das ist nicht Thema nur der Gesellschaft, dass wir sagen, schön, das ist eine Pflichtgeschichte wie im Kfz-Bereich und wir kassieren jetzt die Prämien ein. Nein, sondern das ist ein Wahlrecht, wo Makler, Endkunde und Versicherer im Einklang spielen müssen und sagen, okay, was ist auskömmlich, wo ich vielleicht, und dann gebe ich den Staffelstab auch weiter, eine Chance sehe. Es gibt Zürszonen. Die uninteressanten Zürszonen für den Rückversicherer und für den Erstversicherer, da kann man überlegen, inwieweit man eine Anreicherung macht und ich sag mal auch in uninteressanten Zürszonen vielleicht eine finanzielle Unterstützung abbildet oder eine abgeschwächte Form für den Endkunden anbietet. Wenn ich denn mein Eigentum dort habe und ich von vornherein ausgegliedert werde oder das nicht versichert bekomme, da ist für mich der einzige Baustein, wo vielleicht ein Entgegenkommen, vielleicht auch politisch getrieben oder auch von den Rückversicherern, die ja auch die Prämien treiben, möglich wäre.
Soll, muss der Staat da eingreifen oder helfen? Wenn es die private Wirtschaft nicht schafft, muss der Staat da eingreifen, gerade in diesen Problemzonen?
Staat sehe ich indirekt, ne, mit Kommune und Politik, ja. Ansonsten ist der Staat gerade in Deutschland ja sehr großzügig, was Hilfeleistungen betrifft, in der normalen freien Wirtschaft. Beim Endkunden sehe ich ihn dort nicht, es sei denn bei ausgeschriebenen Flächen. Wenn ich den Kommunen das zur Verfügung stelle, da vielleicht eine Abgrenzung zu machen.
Also ich sehe das Thema Pflichtversicherung auch so, dass es kein vorgeschriebenes Thema der Politik sein kann. Was ich sehe, und das ist die Verantwortung der Politik, ist eigentlich genau das Gegenteil, sich um das Thema Küstenschutz, Deichschutz und Aufbau der Infrastruktur zu kümmern. Das ist eben halt über Jahre vernachlässigt worden. Und natürlich ist es für die Politik jetzt ein einfaches zu sagen, wir geben das mal an die Versicherer weiter, weil die können das dann ja machen und sich dann eben halt in der Pflichtversicherung tummeln. Das sehe ich genau den falschen Weg. Ich sehe es auch in der Eigenverantwortung und finde es auch richtig, dass der Kunde selbst entscheiden muss. Als 2011 in Schleswig-Holstein mal ein bisschen Schnee lag und ein Gärtner sich darüber beschwerte, dass die Versicherung nicht leisten will, weil der Schneedruck eben halt sein Gewächshaus zerstört hat, habe ich gedacht, ja, sorry, tut mir leid, ist jetzt doof gelaufen, aber, und dann kommt wieder das Thema Beratung ins Spiel. Wärst du richtig beraten oder hättest du richtig zugehört bei der Beratung, hättest du Elementarschäden abgeschlossen, der Schneedruck wäre versichert gewesen und dein Gewächshaus wäre aufgebaut worden. Dieses Thema, ich versichere mich nicht gegen Elementarschäden, weil ich die jetzt vielleicht 190 und früher vielleicht mal 100 Euro sparen möchte über Jahre, weil der Staat in einem Extremfall wie im Ahrtal dann einspringt, finde ich persönlich nicht richtig. Das ist unfair gegenüber denen, die sich da Gedanken gemacht haben, die Beratung genossen haben und gesagt haben, ich versichere mein Gebäude dagegen. Und wenn ich das nicht mache, kriege ich auch wieder Hilfe, wenn es ein Großschadenereignis ist. Und das ist der völlig falsche Weg. Wenn ich mein,
man könnte sich daran ja auch gewöhnen. Ne?
Genau. Wenn ich mein Haus nicht gegen Feuer versichere und es brennt ab, dann kommt ja auch nicht die Gemeinde und sagt, oh, das tut mir jetzt leid, Herr Bröker, wir bauen Ihnen das Haus zur Hälfte wieder auf. Ja, also das ist ja genau der gleiche Aspekt. Und es gibt seit 2006, 2007 ja von den einzelnen Bundesländern unterschiedliche Initiativen, dass man elementar versichern sollte, weil der Staat auch erkannt hat, okay, ich will da nicht immer in die Leistung reinspringen. Und ja, es gibt Regionen, mein Bruder hat in Passau studiert, ganz toll, im Dreiländereck vorne, man konnte die Bootsanleger sehen und jedes Mal, wenn Passau unter Wasser ist, sehe ich seine Wohnung. Als ich das erste Mal reinkam, hatte ich mich gefragt, warum ist eigentlich auch die Decke gefliest, jetzt weiß ich's, weil die Wohnung immer unter Wasser steht. So, in seiner Studienzeit war das nie der Fall, aber dann kann der Staat lieber in solche Regionen gehen, wo man genau weiß, da wird kein Versicherer sagen, es gibt bezahlbaren Schutz. Da leistet der Staat dann eben halt seine Hilfe und alle, die sich versichern können sollten sich dann lieber versichern. Und um das nochmal abzuschließen, warum der Staat dann immer erst kommt, wenn es zu spät war, das war beim Hochwasser 2013, 2014, wo wir auf der Elbe auf, ich glaube, 314 Kilometern Fließfläche den Höchstpegelstand immer überschritten haben und dann Regionen betroffen waren, die CS1 waren und da nie jemand drüber nachgedacht hat, weil ne, CS1 sagt ja einmal in 100 Jahren vielleicht. Und jetzt ist der Deichbau wieder dort besser geworden und jetzt können wir davon ausgehen, dass das Elbe-Hochwasser bis nach Lüneburg hochziehen wird und dort dann entsprechende Elementarschäden verursachen wird nächste Woche oder übernächste Woche, je nachdem. Und das ist genau das Thema, wo die Politik halt zu langsam ist und immer erst reagiert, wenn es zu spät ist. Und da kann dann eben halt nicht das Thema kommen, ihr müsst eine Pflichtversicherung draus machen, um eben halt von den Versäumnissen der Politik der letzten Jahre abzudenken.
Ja, ich glaube, dass dann an der Stelle also eine Aufteilung zu sagen, also die Politik, also der Staat, es ist ja nicht, also es ist ja nicht im Grunde die Partei, sondern letztendlich diejenigen, die in der Exekutive und vielleicht noch in der Gesetzgebung dafür sorgen, dass im Zweifel eben die, ich sag mal, die gesellschaftlichen Präventionsmaßnahmen wie Deichbau, also das Küstenschutz, aber auf der anderen Seite jetzt gerade auch, es sind ja hier einige, die aus Schleswig-Holstein kommen, Husum, Kiel, also gerade wenn ich nach Husum oder jetzt auch in Naumburg denke, das Problem für Schleswig-Holstein wird ja zukünftig sein, also eine Sturmflutsituation mit Niederschlagsmengen. Und das gepaart wird, führt dazu, dass die Siele nicht mehr in der Lage sein werden, ohne Pumpen das Wasser wegzubringen. So. Und das heißt, das ist sicherlich eine staatliche Aufgabe, dafür zu sorgen, das auch zukünftig eben regelmäßig sicherzustellen. Und auf der anderen Seite der Ansatz hier auch, also von der SRB, auf der einen Seite zu sagen, wir fördern im Zweifel eben auch das Wegziehen oder das ist also nicht auf den Aufbau auf der gleichen Stelle. Auf der anderen Seite aber auch unter Umständen eben nicht versicherbare Risiken im Grunde an der Stelle zu, also durch eine Förderung, da, also auch versicherbar von der Prämie zu machen oder aber auch dafür einen Fonds aufzulegen für die Schäden, die unter Umständen entstehen können. Das macht sicherlich Sinn. Das ist dann eher eine gesellschaftliche Thematik als eine, wo wir die Exekutive dann in Deutschland sehen würden.
Wir halten dann fest, wir wollen keine Pflicht, aber möglichst viele Leute sollten sich gegen Elementarschäden versichern. Nicken, hört man jetzt nicht, aber die Leute nicken. Und dann habe ich aber jetzt auch ein Interview gelesen von jemandem zu dem Thema Elementarschäden. Und der hatte dann eben gesagt, dass die Menschen tatsächlich nur aus ihren eigenen Schäden lernen. Das heißt, Bewohner des Ahrtals haben aus der Katastrophe gelernt, wo Bewohner in Passau lernen aus den Schäden in Passau. Aber sie lernen nicht aus fremden Schäden. Ob das jetzt stimmt oder nicht, was auch immer. Aber wir leben hier oben in Schleswig-Holstein. Ich lerne nicht aus dem Schaden in Wien. Wie können denn die Makler, ohne dass das Haus schon einmal abgesoffen ist, ihren Kunden die Risiken klar machen?
Naja, am Ende geht es um ganz klassische Aufklärung und intensive Beratung der Kundinnen und Kunden. Und das ist ein Dilemma, das wird es immer geben. Also warum gibt es so viele Kunden, die sich erst dann für den Zahnversicherungsschutz interessieren, wenn sie gerade beim Zahnarzt rauskommen und die Behandlung ansteht oder der Ersatz ansteht? Auch hier sehen wir das exponentiell höher, dass man sich gerade dann interessiert, wenn es eben eigentlich schon zu spät ist. Und das ist leider Gottes ein Dilemma, mit dem wir immer leben werden. Aber ich glaube, jeder Versicherungsmakler tut definitiv extremst gut daran, einfach mit dem Kunden offen und wirklich mal sehr systematisch durch die unterschiedlichsten Risiken gehen. Das ist ja ein Ausschnitt von vielen Risiken, die Privatkunden oder auch Kunden mit Wohngebäude haben. Aber wirklich mal systematisch da durchzugehen und sich auch vom Kunden am Ende des Tages auch quittieren zu lassen, dass man dieses Risiko im Zweifel auch selber tragen möchte. Weil ich glaube, auch das ist am Ende des Tages natürlich sehr entscheidend und aus den Haftungsgesichtspunkten des Versicherungsmarktes natürlich auch ein ganz relevanter Punkt, dass man auch explizit sich erklären lässt vom Kunden, dass man eben diese Themen, Dinge eben im Zweifel nicht absichern möchte, sei es aus Budgetgründen, sei es aus anderen Gründen heraus. Und nicht zuletzt, wie vorhin auch schon erwähnt, ich glaube auch, dass das Präventionsrisiko oder die Präventionsmaßnahmen, das Hinweisen auf geeignete Präventionsmaßnahmen ist, glaube ich, auch ein extremst wichtiges, was auch häufig zu kurz kommt.
Aber kann man von einem Makler denn überhaupt erwarten, dass er alle Präventionsmaßnahmen eines Gebäudes halt eben kennt und sich sogar so einbuddelt, dass er den Kunden sozusagen vollumfänglich über die Maßnahmen letztendlich informiert? Weil letztendlich kriegt er ja auch ich glaube, die Provision oder was er halt eben dafür bekommt oder die Quotage ist halt ja auch dann möglicherweise nicht ausreichend dafür, um ihn halt so effektiv da halt eben zu beraten.
Naja, ob die ausreichend ist oder nicht, das muss im Zweifel auch der Versicherungsmakler in seinem Geschäftsmodell ein Stück weit definieren. Im Übrigen steht es ihm ja auch im Zweifel frei, für gewisse zusätzliche Dienstleistungen, die er auch anbietet, auch zusätzliche Entgelte zu nehmen. Er muss sich ja nicht zwingend alles nur von der Quotage abgrenzen lassen, sondern kann natürlich auch sagen, vielleicht hat er auch einen Dienstleister an der Hand, vielleicht macht er das auch selber, weil er in dem Thema kundig ist und dann darauf hinweist, welche Präventionsmaßnahmen man treffen kann und vereinbart dafür eben separat sein Geld. Das steht ihm ja frei und ist auch möglich. Aber wir sind dann in einem Feld, was man extrem breit bespielen könnte. Das ist nämlich ein Stück weit die Frage danach, wie stellt sich denn ein Versicherungsmakler heute auf? Also bin ich eben der Versicherungsmakler, ich habe vorhin mit Zahn schon angefangen, der eben von der Zahnzusatzversicherung bis hin zur Elementarversicherung und das dann noch für Privatkunden als auch für Gewerbekunden vollumfänglich anbietet? Oder stelle ich mich nicht eben vielleicht auch ein Stück weit spitze auf, dass ich mich auf bestimmte Sparten, auf bestimmte Zielgruppen, auf bestimmte Ausrichtungen auch konzentriere und damit dann natürlich auch ein Stück weit tiefer und kundiger in der jeweiligen Materie bin, für was ich immer letztlich ein Stück weit votieren würde, um nämlich genau das sicherzustellen, dass ich in den Themen, in denen ich dann berate, dann aber auch wirklich kundig und dann auch wirklich tief beraten kann.
Es gibt ja auch mittlerweile, also einige unserer Kollegen bei den Versicherungsvermittlern in Deutschland, die Kunden vor einem Gespräch im Grunde nicht nur Material, also quasi das Pflichtmaterial zur Verfügung stellen, sondern auch Videos zum Beispiel, um den Kunden in die Lage zu versetzen, sich im Grunde auf das Gespräch vorzubereiten. Das ist vielleicht im Bereich der Wohngebäudeversicherung, der Metallschadenversicherung nicht so. Vielleicht kommt das mehr aus dem Investmentbereich sogar. Aber es ist sicherlich hier auch denkbar. Also einfach zu sagen, wir geben also dem Kunden heutzutage auch mit KI und allem anderen, was ja im Grunde jetzt auch ein Rollout ist, einfach die Möglichkeit, sich also vor der Beratung, aber auch während der Vertragslaufzeit einfach auch mal wieder Impulse zu bekommen, die eben nicht nur darum gehen, den Vertrag zu verlängern, sondern im Grunde eben auch auf Veränderungen hinzuweisen. Und da ist ja digital und technisch heute schon und morgen noch mehr möglich, was im Grunde eben auch auf Prävention und andere Informationen einzahlen kann.
Naja, aber wenn wir nochmal kurz zurückgucken, dann ist ja immer die Frage, wie berate ich dann auch? Wenn ich jetzt als Makler, so wie Jan das eben gesagt hat, ich bin ganzheitlicher Kundenberater und biete von Zahn bis Wohngebäude alles an, dann nutze ich in 90% der Fälle einen Vergleichsrechner. So. Und da fängt ja auch schon wieder das Thema an, wie breit, wie tief ist der Vergleichsrechner aufgestellt zum Thema Elementarschäden? Und was steht damit drin? Und wenn wir uns einfach mal anschauen, das Thema Starkregen hatten wir jetzt schon ein, zwei Mal. Wie ist das da mit der Technik? Kommt die Technik hinterher und bietet diesen Baustein, diesen Zusatzbaustein Starkregen mit an oder nicht? Und da bin ich dann eben halt auch wieder als Makler in der Verpflichtung zu gucken, ich muss es dem Kunden mit anbieten, weil es eben halt eine andere Thematik ist als Überschwemmung. So, und das haben viele Vergleichsrechner noch nicht. Und damit bin ich halt auch wieder dann in dem Thema, ich muss mich weiterbilden. Also ich sehe es auch so wie Jan, dass man eben halt seine Zusatzleistung, wenn ich Prävention berate, sicherlich zusätzlich vergüten lassen muss, aber ich muss ja auch dann in der Absicherungsthematik mit dem Kunden schon alle Karten auf den Tisch legen. Und ein Starkregen ist halt was anderes, wenn also jeder, der sich schon mal irgendwie ausgemalt hat, wie viel sind denn eigentlich 60 Liter die Stunde, wenn man das immer schön hört, sollte einfach mal 5 Cola-Kisten neben sich stapeln, um zu sehen, das sind dann 60 Liter, die in der Stunde dann einfach mal auf den Quadratmeter runterkommen, um das Verhältnis zu sehen. Und wenn man das dem Kunden schon mal näher bringt, hat er ein anderes Verhältnis dazu, als wenn ich sage, ja, das sind 60 Liter pro Quadratmeter. So, und das fehlt aus meiner Sicht immer.
Ja, und ich glaube, das ist ein ganz relevanter Punkt. Also auch ich noch in meiner Zeit früher bei der Zoho, in den 10er-Jahren hat man ja gesagt, ja, wir müssen jetzt im Grunde die Produktgestaltung am Vergleicher ausrichten. Also nur Dinge, die der Vergleicher abbilden kann, werden im Grunde vom Markt auch wahrgenommen. Und das ist natürlich innovationshemmend. Das darf nicht der Anspruch sein, wenn man so will, bei so elementaren Risiken. Aber es ist natürlich noch gelernt. Also weil im Grunde natürlich eben auch an der Stelle teilweise eben auch gerade die großen Player, also Pools oder Intermediäre im Grunde hier auch noch fürs Massengeschäft den Markt diktieren. Und mittlerweile haben wir ja auch in vielen, ich sag mal, Bereichen jetzt in der Privathaftpflicht und in anderen, also Sparten, das will man auch noch oben drauf packen. Also und da wo man auch wirklich sagt, ja okay, da, ne, also da spielt das keine Rolle mehr. Aber in dem Elementarschadenbereich ist es so relevant wichtig, sich genau davon zu lösen und eben auch Innovationsdruck auszuüben.
Ja, und dadurch kannst du ja auch den Unterschied machen. Also letztlich kannst du dich damit ja auch beim Kunden ein Stück weit positionieren und aufzeigen, pass mal auf, hier sind die Feinheiten, die ja beim im Zweifel und im Schadenfall eben doch eine deutliche Relevanz ausmachen. Und damit differenziere ich mich eben nicht nur vom Markt, sondern im Zweifel auch von den ja fast exakt gleichen Vergleichsrechnern, die ich auch sonst online als Kunde finden kann.
Bedeutet ja gerade dazu, bei den Vergleichsrechnern, dass dieses Thema Assistenzleistung, wie ihr bei der SAB habt ja eben auch so ein Leckageordnungssystem, damit KI gesteuert, glaube ich, sogar dabei, dass sowas ja im Vergleichsrechner keine Rolle spielt. Sondern eigentlich steht ja immer halt eben, wird verglichen und im Idealfall oder halt im schlimmsten Fall, je nachdem, wie man es betrachten möchte, steht die günstigste Police um. Ja, das bedeutet ja eigentlich, dass immer die günstigste Police ausgewählt wird, oftmals ja eben vom Kunden, und da muss ja meiner Meinung nach eben dann auch der Makler halt eben einsetzen oder halt eben letztendlich auch das ganze System halt einfach mal überarbeitet werden, dass eben solche Leistungen, die halt eben Zusatzleistungen, die halt eben echten Mehrwert auch dann speziell auf Prävention halt eben anzahlen, halt eben auch dann genutzt und gesehen werden vor allen Dingen.
Also es ist ein ganz schönes Thema, Vergleichsrechner. Wir haben in den letzten 18 Monaten 3 neue Produkte rausgebracht, Hausrat, Wohngebäude und Privathaftpflicht. Bei der Wohngebäude ist es so, genau das, was gerade angesprochen wird, die Vergleicher sind in Deutschland noch führend und leider über den Preis und nicht über die Leistung. Plus in der Ergänzung, dass vielerdings sehr günstige Tarife drin sind. Und wenn ich jetzt hergehe und sage, ich habe einen aktuellen Tarif durch ein bekanntes Aktuariat, dessen Namen ich vorhin schon einmal gesagt habe, in Köln. Wir haben Starkreden drin bei uns im Bedingungswerk, im Bedingungswerk mit drin. Dann fällt das in dem Vergleichsportal nicht auf und das ist schade. So, dann hast du ganz schnell mal 50, 100 Euro Differenz. Wobei die auch ganz klar gesagt, wir wollen nicht der billige Jakob sein an der Stelle, sondern die Prämie muss für uns auskömmlich sein. Wir müssen eine vernünftige Combined Ratio haben, die unter 100 ist. Das ist auch nochmal ein ordentliches Package obendrauf bei dem, wie die Combined Ratios am deutschen Versicherungsmarkt gerade da sind. Aber ich will auch noch ein anderes sagen. Ich sehe es nicht nur aus der Versicherbrille als Aufgabe und Verantwortlichkeit des Maklers, sondern im Zusammenspiel Versicherer und Makler. Und es gehört auch der Rückversicherer dabei, der uns Erstversicherern auch ordentlich Prämiengewicht in den Rucksack reintut bei dem Thema, was wir heute spielen. Und da fragt er nicht nach. Monte Carlo ist gelaufen, Baden-Baden steht vor der Tür. Da werden die Prämien rauskommen. Wenn wir auch sehen, dass viele Rückversicherer nach wie vor sehr gute Jahre haben, dann ist es für mich als Erstversicherer, als Verantwortlicher schwierig nachzuvollziehen, warum ich dann Prämienaufschlag bekomme in dem Segment. Und ich muss das ja auch irgendwann mal weitergeben. Wenn die Kriegskassen gut gefüllt sind, ist es ein Thema, wo ich in Dialog mit dem Makler gehen muss und sagen, hey, wir haben hier ein Thema und das müssen wir an den Endkunden bringen. Wie können wir es machen? Wir haben teilweise alte Bestände da. Das war vorhin einmal ein Thema, dass die Objekte alt sind, der Endkunde alt ist. Und sagen, wir geben was an, da kann man eine Gemeinschaftsaktion rausmachen. Da sehe ich uns auch in der Pflicht als Versicherer, um den Makler da nicht alleine zu lassen, auch im Zusammenspiel miteinander. Und dann funktioniert das auch. Das Schlimmste ist in der Situation, dass Makler und Versicherer gegeneinander ausgespielt werden. Das ist eine große Gefahr.
Ja, aber Wolfgang, ich bleib gleich mal bei dir. Ihr wirkt ja in einem klassischen Vergleichsrechner dann relativ teuer. Aber ihr bietet eben zum Beispiel auch ein Leckagesystem. Ich als Hausbesitzer liebäugel damit ganz gewaltig. Wie kriegt ihr sowas denn platziert bei Maklern?
Ja, das geht über Netzwerk. Und über mediale Formen in dem Bereich, ich sag mal, eine heutige Runde, das geht über Einschläge Makler-Printmedien, die das wahrnehmen. Wir haben im letzten Jahr vor der DKM den Wohngebäudetarif rausgebracht. Das war ein schöner Lucky Punch in dem Moment, wenn ich das so Lachs sagen darf. Und das Gleiche machen wir bei dem Thema Leckageordnung mit einem Startup-Unternehmen aus Heidelberg, die da gut unterwegs sind. Und das wird zunehmen und das muss auch bezahlbar sein. Und das ist bezahlbar mit dem KI-Kit, den man unten mit anbringen kann, ist das relativ schnell machbar. Und das ist auch ein Investment, was wir als Gesellschaft machen. Das heißt, wir haben erstmal im Privatkundenbereich, aber wir wollen es auch den Gewerbekunden anbieten. Das ist herausfordernd in der Branche, in der Bäckerei. Da sind ein paar mehr Wasserleitungen, weil andere Gerätschaften sind. Wir haben ein paar Bäckereien jetzt rausgesucht, die bereit sind, das in der Testphase mit anzuziehen und bringen dann natürlich dieses Startup auch in eine andere Dimension mit rein, auch andere Versicherer anzuteasern, ne, in dem Segment.
Es rechnet sich ja durch die gesparten Schäden, aber erst später, richtig?
Ja, also es ist für uns erschwinglich. Ich sag mal ganz profan, wenn ich jetzt eine Werbeanzeige mache oder eine Messe mit 15.000, 20.000 Euro, um mal eine Prämie zu sagen, dann nehme ich diese 20.000 Euro gerne in die Hand, um eine bestimmte Kundengruppierung zum Antesten vorm Ausrollen mal mit solchen Kits auszustatten. Mhm. den Weg haben wir gemacht. Wir sind eine kleine Gesellschaft, wirklich eine ganz kleine Gesellschaft, und in unseren Möglichkeiten ist das ein super Investment gewesen, was wir auch zurückreflektiert bekommen.
Ich glaube, der Punkt zeigt sich ja hier auch wieder, auch das, was Jan im Grunde schon angesprochen hat. Das ist das Thema Spezialisierung, ne? So, und A, von dem, den eigenen Skills, von den Fähigkeiten, aber natürlich vom Kunden her gedacht auf irgendeine Zielgruppe. Das macht eben nicht nur für den Versicherungsmakler Sinn, ganz genau zu wissen, wer sind meine Kunden und wo halten sie sich auf und was habe ich Besonderes, was genau meine Kunden letztendlich davon überzeugen wird, eben auch langfristig mit mir zusammenzuarbeiten, und das gilt eben auch für Anbieter. Und gerade im Maklermarkt kann man es ja eigentlich sagen, dass überwiegend die Spezialisten eigentlich auch diejenigen sind, die vorne sind. Und da müssen halt die Makler also auch immer wieder eben schauen, also die Versicherungsmakler in Deutschland, wo finde ich denn eine SAB vielleicht, ja? Wenn sie eben im Grunde tatsächlich eben bei meinem Vergleichsprogramm eben nicht gut angezeigt wird. Und das wissen viele, also dass sie im Zweifel eben auch nochmal anders suchen müssen. Und auch da ist natürlich heute, bietet natürlich eben auch KI wieder Möglichkeiten, auch Dinge sich aufzeigen zu lassen. Mit dem richtigen Prompt findet man dann eventuell die SAB und die Zusatzleistung leichter als im Vergleicher.
Oder die Agencio.
Oder die Agencio, ja.
Ich halte es aus Versicherungsmaklersicht in der heutigen Zeit für äußerst essentiell, sich sehr bewusst zu machen, welche Produkte ich ins Portfolio nehme, auch aktiv ins Portfolio nehme. Und beim Makler schwingt ja im Zweifel immer mit, naja, ich muss ja vergleichen und ich muss mich irgendwie breit aufstellen. Ich sehe da ein bisschen so einen Mittelweg. Auf der einen Seite, klar, das wäre sicherlich auch vermessen zu sagen, es braucht keinen Vergleichsrechner mehr oder ähnliches, um mir auch als Versicherungsmakler einen guten Übersicht zu schaffen über den Markt, über Marktpreise etc., die ja mein Kunde im Zweifel auch sieht in anderen Vergleichsrechnern, die er öffentlich sehen kann, brauche ich eine Orientierung. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, tut es Not, wirklich mit den Versicherern zu sprechen, sich aktiv auszutauschen, weil ich meine, da muss ich schon sagen, Versicherung ist ja auch so viel mehr als das reine Bedingungswerk. Auch der Umgang mit den Obliegenheiten, auch der Umgang im Schadenfall kann im Zweifel ganz, ganz relevant sein. Wir hatten vorhin das Beispiel dafür, wo kann ich denn beispielsweise wieder aufbauen? Ich habe aber auch andere Beispiele, wie schnell kann ich auch reagieren in bestimmten Schadenfällen? Das kann im Zweifel auch ein längerer oder kürzerer Betriebsunterbrechungsschaden automatisch bedeuten, wenn der Versicherer einfach ewig lang in der Schadenregulierung benötigt. Und auch das sind beispielsweise Themen, die ich mit einfließen lassen sollte und nicht nur mich über den Preis oder ein vermeintlich gutes Bedingungswerk im Vergleichsrechner hinwegtäuschen sollte. Von dem her, ich glaube, in den Sparten, in denen ich mich positioniere als Versicherungsmakler, sollte ich mich kundig auch austauschen mit den Versicherern und ein Stück weit mein Relevant Set festlegen und das eben auch regelmäßig überprüfen.
Tatsächlich wäre meine nächste Frage halt eben in Richtung Produktentwicklung. Ja, also Assistance ist ja das eine, aber gibt es denn auch Produktansätze, wo man sagen könnte, man könnte die Wohngebäude vielleicht anders denken, dass sie A, vielleicht bezahlbarer wird, ja, B, vielleicht noch ein Stück weit nachhaltiger und C, halt eben für den Makler leichter zu vermitteln ist?
Lach mich an.
Also wenn ich da einfach mal reingrätsche in diese Frage, und zwar jetzt in der heutigen Rolle ja gar nicht mehr als irgendwie produktverantwortlich. Und wir haben in den Nuller und in den Zehnerjahren bei den Zuhörversicherungen gute Erfahrungen damit gemacht, einfach immer zu sagen, okay, was denkt der Kunde, was versichert ist? Also quasi eine Schadenregulierung, und wenn irgendetwas eben nicht mehr, also was weiß ich, Handyhalterung, also Mobilfunk, also die Smartphones mit dem Navigationssystem, der Kunde hat erwartet, dass es versichert ist, dann macht man das eben versicherbar, entweder gegen Zuschlag oder man nimmt es mit in die Bedingungen und kalkuliert es ein. Und damit ist man gut gefahren. So, und im Grunde würde ich mir das natürlich eben auch für den Elementarschadenbereich wünschen, dass im Grunde einfach ein Kunde davon sagt, ja, also das heißt, wenn es bei Ihnen im Keller scholle, ne, wenn es im Keller reinregnet, dann ist das versichert, und wenn dann die Aussage kommt, nee, ist Hanglage, das Grundstück war nicht, dann versteht der Kunde das nicht. Das darf eigentlich nicht sein. Also und insofern muss eigentlich, also mein Wunsch wäre, ne, man geht im Grunde von einer Gefahrendeckung aus und schließt dann aus, was nicht versicherbar ist, und weist den Kunden darauf hin. Oder macht das eben gegen Zuschlag, der eventuell dann auch tatsächlich hoch sein kann. Da wurde gesagt, ja, okay, das weiß ich dann, dass das eben nicht mit versicherbar wäre. Also das wäre meine Wunschposition. Also quasi als Kunde.
Aber dann kann sich gar nicht mehr beherrschen.
Doch, kann ich total nachvollziehen. Ich fand die Frage von Matthias sehr ehrlich. wie man Wohngebäude attraktiv versichern kann und preissensibel noch gestalten kann. Ich glaube, da sind wir an einem Punkt, wo wir einfach zwei gegenseitige Themen haben. Also wir erleben leider in der aktuellen Situation, dass die Preise für Handwerkerleistungen extrem nach oben gehen. Und jeder, der irgendwie einen Gebäudeschaden hat und der Handwerker mitkriegt, oh, Versicherungsschaden, das ist jetzt vielleicht falsch und despektierlich, ich entschuldige mich jetzt auch dafür, nimmt aber erstmal einen Zuschlag von bis zu 50% oder 70%. Und dann bin ich in einer Schadenregulierungssituation, dass meine Schadenkosten schon mal aus dem Ufer laufen. Punkt eins. Punkt zwei ist, wir haben über die Vergangenheit eine deutliche Unterkalkulation der Gebäudeversicherung gehabt, weil Geiz damals ganz toll war und auch der Kunde irgendwie immer noch versteht, naja, Gebäude, da ist ja nicht viel, da kommt kaum ein Schaden, da will ich nicht so viel zahlen. Beim Auto sieht es anders aus, ne? Da haben wir halt einen fallenden Wert und da bin ich auch bereit, locker mal 700-800 Euro im Jahr zu zahlen, auch wenn es nur eine Zeitwertversicherung ist. Und diesen gedanklichen Sprung, dass das Gebäude eben halt in der Werterhaltung, Wertsteigerung vorhanden ist und eine Anlage ist, weil es echtes Geld ist im Vergleich zum Auto, wo der Wert sinkt, das versteht er manchmal nicht. Und da ist er dann immer nur gerne bereit, möglichst wenig zu bezahlen. Und also Elementar brauche ich nicht, Glas brauche ich nicht, dann brauche ich keine Photovoltaik und brauche ich alles nicht, ich wohne ja da drin. Ne? Und den Kunden zu sensibilisieren, dass das Gebäude deutlich mehr Wert hat als sein Auto und deswegen vom Preis her logischerweise auch mehr kosten darf als sein Auto. Das ist die Herausforderung. Und wenn ich dann eben halt noch diese Zusatzbausteine reinnehme, wie ich brauche den Starkregenschutz, ich brauche da alles Mögliche. Also ich will ja dem Kunden ein Leistungserleben geben, weil er eben halt im Schadensfall die bestmöglichste Aussicht auf Leistungsregulierung haben soll. Dann bin ich bei einer Gebäudeversicherung, wenn ich das ganz nüchtern betrachte, locker bei 800-900 Euro Prämie. Und diesen Spread hinzukriegen, das dem Vermittler mit ins Buch zu schreiben, dem Kunden ins Buch zu schreiben, das ist eine Herausforderung, weil der Vermittler natürlich auch sagt, ich möchte nicht diskutieren mit dem Kunden, weil ich ja Zahn, Hausrat, Haftpflicht mache. Und bei der Haftpflicht sind wir an einem Punkt, das hatte Frederik ja vorhin erzählt, es gibt da kaum noch Unterscheidungsmerkmale. Aber bei einer Gebäudeversicherung sind es wirklich existenzielle Unterscheidungsmerkmale, die ich damit reinbringen muss. Und die sind dann wiederum im Vergleich ja nicht vorhanden. Und das macht das Ganze dann so schwierig, weil er sieht, Pfefferminzia und Banania haben beide 90 Punkte. Wo ist der Unterschied? Der eine kostet 400, der andere kostet 900. Dann nehme ich den, der 400 kostet. Weil ich dann eben halt auch sage, okay, dann habe ich es halt hinter mir und lass mir das oder dokumentiere das sogar noch elektronisch, ohne dass der Kunde irgendwas machen muss. Und da fängt der Fehler tatsächlich aus meiner Sicht an. Ich muss das unbequeme Gespräch suchen und den Kunden darüber informieren, dass es eine Wertanlage ist, weil ich kaufe ja nur ein bis zweimal im Leben ein privates Haus und nicht irgendwie 10-mal und wechsle das wie ein Auto, sondern es ist eine Anlage. Und es spielt ja auch nach wie vor am Ende des Tages immer irgendwie in die Erbmasse mit rein und dementsprechend sollte man den Kunden sensibilisieren, dass es eine werterhaltende oder wertsteigernde Versicherung ist, weil auch da der Wert steigt und die Versicherungssumme steigt auch immer automatisch mit, muss man halt auch immer mit berücksichtigen.
Ja, Arne, perfekt erklärt, dem habe ich gar nichts hinzuzusetzen. Ich sag mal, wenn wir dann eine Preissensibilität reinbekommen dann und der Kunde heute oftmals die Situation hat, sagt, okay, in meinem Gebäude passiert nichts, dann kann die Bereitschaft für einen Selbstbehalt natürlich auch da sein und sagen, okay, aber ein Selbstbehalt nicht wie in der Kfz-Branche bekannt, sondern mit ein oder zwei Nullen mehr da dran und sagen, okay, das Risiko elementar, dann nehme ich jetzt mal 20, 30, 40 oder 50.000 Euro SB mit rein und kann da ein bisschen Prämien entgegenkommen machen. Das ist das, wo ich jetzt aus der Versichererbrille die einzige Möglichkeit sehe, an der Prämie was zu schrauben, weil das Pricing ist tatsächlich genau das, was du gerade sagtest, das normale Einfamilienhaus in der vernünftigen Zürszone, das liegt heute eben bei 700, 800 Euro, was vor Jahren vielleicht bei 400, 500 gelegen hat oder noch niedriger.
Aber ich glaube, wir können schon ein bisschen kreativer werden, auch in den Produkteinheiten der Versicherer aus meiner Sicht heraus. Also, weil das, was ja jetzt gerade skizziert wurde, ist auch so ein bisschen der Status quo, auf Basis dessen kalkuliert wird und deswegen ist das im Zweifel schwierig. Naja, da muss man sich vielleicht auch andere Wege suchen. Also ein bisschen blöd gesagt, in der Unfall gibt es die Gliedertaxe. Da gibt es halt für ihr Fuß ab, gibt es halt eine gewisse Leistung.
Verstehe ich jetzt nicht.
Vielleicht gibt es für Keller auch eine bestimmte Lösung in Zukunft. Zukunft, um das ein bisschen flapsig zu sagen, aber vielleicht packt man da auch gewisse Werte einfach an bestimmte Leistungen ran und macht die dann eben auch transparent oder geht eben auch nochmal aus von dieser Air-or-Risk-Ansatz und schließt gewisse Themen aktiv aus. Selbstbehalte finde ich ideal, aber auch Themen wie parametrische Versicherung, also an ganz bestimmte Parameter gewisse Leistungen auch zu hängen. Also wenn starke Regenereignis, dann kommt folgende Leistung. Und die kann ich ja parametermäßig dann auch nachvollziehen, ob es eben in einer bestimmten Region ein bestimmtes Starkregenereignis gegeben hat. Eignet sich, glaube ich, insbesondere dann auch für gewerbliche Themen dann ganz gut und natürlich auch für die Landwirtschaft als parametrische Lösung. Und dann in Kombination mit Prävention und mit eigenen Parametern, die ich eben selber im Gebäude verbaue, sind das, glaube ich, dann schon ganz intelligente Lösungen, die wir vielleicht in Zukunft dann auch sehen werden.
Bin ich total dabei. Die Herausforderung ist da tatsächlich auch, und da hatte ich mit Matthias vorhin schon kurz drüber gesprochen, dass eben halt viele Aktuare auch mittlerweile sich nur noch an die GdV-Empfehlung halten, weil es eben halt auch eine Herausforderung ist zu wissen, was bringt mir das denn? Also nehmen wir einfach mal das Thema Dämmstoffe. Ja, also wenn ich eben halt Seegras als Dämmstoff nehmen will, da sagt keiner, da gibt es keine Auswertung drüber. Deswegen nehme ich es nicht, ist es für mich ein Risiko. Obwohl es wunderbar ist, es schimmelt nicht. Damit wäre es für Niedrigenergiehäuser ein super Thema. Und ich hätte damit einen nachhaltigen Stoff, der halt nachwächst, ohne dass es Probleme gibt. Aber der Aktuar sagt, kenne ich nicht, gibt es keine Statistik drüber, will ich nicht. Lehmziegel, auch da, es gibt keine DIN-Norm für Lehmziegel, sind nachhaltig, weniger CO2-Emissionen beim Herstellen und. Alles Themen, die die Aktuare wirklich abblocken und sagen, damit können wir nichts anfangen. Und umso schwieriger ist es halt, weil wir ja gerade erleben, auch in der Versicherungswirtschaft, dass nach und nach die Aktuare in den Ruhestand gehen, dass dann eben halt die neuen Aktuare meistens von den alten angelernt werden und da eben halt immer der GdV erstmal als die Benchmark gilt und Innovation eher schwierig oder herausfordernd ist.
Ja, definitiv. Man befindet sich so ein bisschen in der Umklammerung von GdV-Vorgaben auf der einen Seite, auf der anderen Seite des hiesigen Hausvereins, der seinerseits vielleicht gewisse Ansprüche an das nächste Bedingungswerk hat. Dann kommen die Maklervergleichsprogramme dazu etc. Sich da mit Mut mal rauszuwinden, würden wir uns auf der Maklerseite sicherlich wünschen.
Ja, das ist, ich nenne noch einen Player, der Rückversicherungsmarkt. Der uns natürlich eine Absegnung von Sidelettern, Wordings, Veränderungen im Wohngebäudebereich, weil die Ansätze, ich sag mal, mit dem Seegras-Dämmstoffe ist ein ganz heißes Thema im Gewerbebereich, bei ganz vielen deutschen Rückversicherern, damit auch bei uns als Vorlagen oder Auflagen, dass wir Sachen, Risiken gezeichnet bekommen oder zeichnen dürfen oder nicht oder auf eigene Kappe ziehen. Und da sind wir natürlich bei unserer Größe, wie auch die großen Player, darauf angewiesen, dass der Rückversicherer mitspielt. Ne? Und da ist auch das Generationenproblem da. Wenn das Leute so 35 Jahre oder 40 Jahre im Amt sind, dann haben die schon mal eine bestimmte Linienvorgabe, von denen es dann herausfordernd wird, da abzuweichen, sage ich mal ganz diplomatisch. Und da ist ein Umdenken erforderlich. Der GdV ist nach wie vor ein sehr, sehr starker Orientierungsgeber dabei auch, sowohl für Versicherungsmarkt als auch für den Maklermarkt, nach meinem Dasein. Aber wie gesagt, der Rückversicherungsmarkt, die haben auch schon eine ordentliche Position in Deutschland, sage ich mal ganz vorsichtig, wo sich alle großen Versicherungsplayer, Erstversicherer daran ausrichten müssen.
Ich denke, damit wären wir schon fast oder sind wir am Ende unserer Runde. Vielen Dank für die interessante Diskussion und bis zum nächsten Mal, Scholle. Oder möchtest du noch etwas sagen?
Nein, ich hoffe, dass alle unsere Häuser stehen bleiben und dass das alles gut vorangeht. Wir bleiben am Ball und sage auch Dankeschön in die Runde.
Ja.
Danke.
So, und das war es mit diesem Pfefferminzia Sonderpodcast. Ihnen schwebt ein weiteres Thema vor, dem wir uns mal im Detail widmen sollen? Dann schreiben Sie uns das gerne unter redaktion@pfefferminzia.de.
Ansonsten hören wir uns beim nächsten Podcast einfach wieder. Bis dahin gilt, machen Sie's gut!